So, hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunnar Frey und dies ist der Podcast Entwicklungssprünge für alle Eltern, Erzieher, Lehrer, Pädagogen, alle, die mit Kindern und Jugendlichen leben oder arbeiten oder die ihr eigenes inneres Kind noch nicht vergessen haben. Schön, dass du da bist. Heute habe ich einen besonderen Interviewpartner, über den ich mich sehr, 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 sehr freue. Das ist die liebe Sonja Gembus, und zwar meine Verlegerin für mein neues Buch. Und die macht heute mit mir einen Podcast. Schön, dass du da bist, Sonja.
Hallo, danke für die Einladung. Darf ich nur ganz kurz korrigieren? Ich bin leider nicht Verlegerin, ich bin nur Lektorin.
Okay, für mich bist du... Für mich bist du meine Verlegerin.
Das ehrt mich sehr.
Okay, also wir haben jetzt schon den Job erfahren, aber jetzt möchten meine Hörer immer gerne wissen, mit wem rede ich denn da überhaupt? Wir haben jetzt schon ganz viel telefoniert und könnten uns wahrscheinlich 3 Tage irgendwo hinsetzen und würden aus dem Gespräch nicht rauskommen. Aber sag doch mal ein bisschen was zu deiner Person, damit die Hörer auch wissen, wer du so bist.
Ja, ich bin eine Lektorin im Kösel Verlag und mache da die Bücher für Leben mit Kindern. Also ich mache in erster Linie Elternratgeber. Das mache ich jetzt schon seit ein paar Jahren, bin insgesamt seit 15 Jahren Lektorin und habe davor Pädagogik und Psychologie und Germanistik studiert. Genau, und ich habe selber 2 Kinder und ich mache, ehrlich gesagt, einfach die Bücher, die ich selber brauche.
Großartig.
Ja, genau, die Fragen, weil man hat ja, also das ist schon sehr praktisch, seine eigene Zielgruppe zu sein, weil ich einfach merke, welche Themen da anstehen und wo man Hilfe braucht. Also wir machen ja auch viele Bücher über Schwangerschaft und Geburt und Stillen und so weiter. Da ist das schon von Vorteil, wenn man da so ein bisschen einfach eine Ahnung hat, was man da liest und was man da den anderen mitgeben möchte.
Ja, das stimmt. Der erste Verlag, mit dem ich in Kontakt war, da sagte er auch, ach, über Zielgruppe müssen wir uns keine Sorgen machen, weil ich bin auch Zielgruppe. So, das war auch weiter. Das fand ich
genau.
Spannend. Ja. Okay, 2 Kinder, dazu gehört bestimmt auch ein Mann, ich habe ihn vorhin schon gesehen.
Ja, der gehört auch dazu, genau.
Und du lebst im schönen
München. Wir haben gerade Wiesen, das ist immer für Münchner natürlich eine schöne, turbulente Zeit. Das ist immer so irritierend, wenn die anderen... anderen in Deutschland immer denken, oh, das ist so ein Massenbesäufnis und so. Das ist, wir haben jetzt gerade zum Beispiel im Radio bei uns wird gerade heiß diskutiert, mit Kindern auf die Wiesen gehen oder nicht. Ja. Und die meisten Münchner sagen, ja klar, das gehört dazu. Das fragst du einen Kölner doch auch nicht, ob er seine Kinder auf Karneval mitnimmt oder jemand aus Mönchengladbach. Das ist ja klar, dann nimmt man die natürlich mit. Und genauso geht man halt dann auch mit Kindern aufs Oktoberfest, aber halt nicht unbedingt ins Zentrum des Bierzeltes ab 20 Uhr. Tatsächlich, das finde ich auch fände ich sehr bescheuert. Mache ich aber
ja,
nicht.
Ich glaube, das ist das Problem bei uns, dass wir nur dieses Bierzelt-Ding ab 20 Uhr.
Ja, nur das kennt man,
und genau. Nicht das Fest, was drumherum tagsüber
ist.
Ja, wahrscheinlich daran wird es liegen. Ja, großartig. In einem unserer ersten Gespräche kann ich mich an einen Satz besonders gut erinnern. Da hast du gesagt, ja, es ist Zeit für einen Paradigmenwechsel.
Ja.
Ja. So, ja. Wir kommen, die Freunde der Fremdwörter, mich gucken, ich weiß immer, meine Patienten in der Therapie, die gucken mich immer an, wenn ich fremd war, ich sage, ah ja, okay, ich sag's mal auf Deutsch. So, jetzt für alle, die keine Fremdwörter so gut können, was heißt das denn?
Paradigmenwechsel ist für mich ein Wechsel des Blickwinkels. Also wir haben dieses ganze Ding mit den Kindern sehr lange Zeit jetzt aus einer bestimmten Perspektive betrachtet. So, wir müssen denen was beibringen und wir begleiten sie ins Leben und sie müssen viele Dinge lernen, damit sie dann in der Gesellschaft bestehen können und es macht nicht immer alles Spaß und man muss da trotzdem durch und ich habe die Hosen an und habe zur Not Mittel, um das Kind dazu zu bringen, etwas zu tun.
Das sind an Konsequenzen und vor allem Strafen.
Ja, genau. Das wird ja jetzt alles mit Grenzen umschrieben. Wir strafen nicht mehr, wir setzen Grenzen. Wir hatten ja viele große Paradigmenwechsel. Die 68er haben ja einen riesen Paradigmenwechsel reingebracht. Jetzt in den letzten 10 Jahren kam ein riesen Paradigmenwechsel eben das sind ja nicht 10 Jahre, ich würde eher sagen, 5, 6 Jahre mit Attachment Parenting, mit bedürfnisorientierter Erziehung und die ganze Bindungstheorie, die so aufgekommen ist. Und das ist schon bei ganz vielen angekommen. Das ist ja auch gerade im Internet wird das gut diskutiert. Und ich denke aber, wir müssen noch ein paar Schritte weitergehen. Das ist noch nicht das Ende.
Was würde das denn für dich heißen, noch ein paar Schritte weiterzugehen?
Also, für mich bedeutet das, dass wir ein bisschen den Fokus von den Kindern wegnehmen. Also im Moment ist es so, wir haben eine Familie und wir starren auf diese Kinder und schauen, dass es ihnen gut geht, dass sie die besten Voraussetzungen haben, um ein glückliches Erwachsenenleben und ein glückliches Hier und Jetzt zu erfahren. Und wir müssen den Fokus meines Erachtens mehr noch auf uns selbst richten, auf die Partnerschaft richten. Und nicht dauernd die Kinder so im Megafokus halten.
Aber warum denn? Dann gehen die armen Kinder noch vor die Hunde.
Ja, eben nicht. Das ist ja das Interessante daran. Das ist die Befürchtung, die wir haben. Das ist ja tatsächlich.
Deswegen habe ich es ausgesprochen.
Ja, aber das ist, ich meine, ich weiß noch, meine Kinder sind ja 8 und 6 und als meine Tochter klein war, ich habe sie keine Sekunde aus den Augen gelassen. Und ich meine, die ganze Wohnung war mega kindgerecht. Ja, also das war also eine Kinderwohnung, aber schon keine Erwachsenenwohnung mehr. Und trotzdem, ich habe sie keine Sekunde aus dem Blick gelassen. Und sie hatte die ganze Zeit dadurch, dass ich sie dauernd im Blick hatte, auch meine komplette Energie, was sie auch einfach total überfordert hat, einfach ständig im Fokus zu sein. Das ist monsteranstrengend. Und sie hat sich dann so ihre Nischen gesucht und sich versteckt und so ihre Sachen gemacht, wenn ich mal nicht hingeguckt habe. Und dann bin ich gleich in Panik hinterhergerannt und geschaut. Und sie hat einfach dann genüsslich die Socken aus der Kommode rausgeräumt. Das hätte sie auch tun können, ohne dass ich daneben stehe. Also es war völlig in Ordnung. Und ich glaube, dauernd eben zu gucken, was ist das Bedürfnis von dem Kind und wie kann das eine gute, sichere Erfahrung bekommen, ist super, super, super wichtig. Aber es ist eine Beziehung und zu einer Beziehung gehören immer zwei. Und genauso wichtig ist es eben, auf sich selber auch zu schauen.
Ja, also da sprichst du mir aus voller Seele, aus sogar genau zwei Gründen. Mhm. Das eine ist das, was du selber gesagt hast, sich selber auch wichtig und ernst zu nehmen. Mhm. Weil irgendwann sind die Kinder aus dem Haus und dann, was ist da mit mir? Und das andere ist, bei diesem ganzen Fokus auf das Kind nehmen wir uns selbst ja mit.
Ja.
Also, und die wenigsten, würde ich jetzt mal sagen, sind von uns so reflektiert zu wissen, was wir unseren Kindern dann auch wirklich zumuten, nämlich unsere eigene Geschichte.
Ganz genau.
Und unsere eigene Angst und Erleben in all den Dingen. So. Das heißt, den Fokus aufs Kind zu haben, ohne dass ich mit mir klar und reflektiert und aufgeräumt bin, heißt, das Kind doppelt überanstrengt.
Ja.
Du gerade gedacht hast, ne? Yeah. Die ganze Zeit Aufmerksamkeit. Und es kriegt so noch das ganze Paket aus meiner Kindheit mit auf die Schultern drauf geploppt. Zack. Ja, das.
Genau.
Naja.
Genau, das ist es. Und auch, also ich finde auch, dass die Paarbeziehung einfach viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Das ist ja auch so, wenn man so mal Eltern beobachtet, die stehen dann, also wenn sie mal zusammen irgendwie so am Spielplatz stehen, beide starren aufs Kind. Ja. Also eigentlich sollten sie sich selber mal tief in die Augen schauen. Das ist so wichtig. Und ich habe eine ganz tolle Freundin, auch mit der, also auch eine Autorin eigentlich, mit der ich jetzt aber ganz gut befreundet bin, und die ist Therapeutin in der Schweiz und die sagt zum Beispiel, dass, also Serena Heim heißt die, und die Serena sagt, dass die Paarbeziehung ist eigentlich die wichtigste Beziehung in einer Familie. Ja. Und das ist ein ganz schönes Brett, weil wir denken natürlich, nein, die Mutter-Kind-Bindung hier, oder sind wir mal noch liberal, irgendwie Vater-Kind-Bindung, Eltern-Kind-Bindung ist wichtig, aber eigentlich der Ausgangspunkt einer Familie ist die Paarbeziehung. Und das ist sozusagen, und so, und das ist das Wichtige, was es zu stärken gibt. Was jetzt nicht heißt, dass man bis in alle Ewigkeit und unbedingt zusammenbleiben muss, wenn es nicht passt. Das ist damit gar nicht gesagt. Aber dass dieses Fundament Beachtung findet.
So. Ja, ich glaube sogar, dass es weitreichende positive Folgen auf die Scheidungsrate hätte.
Weil, absolut.
Weil wenn Paare sich sozusagen wieder sehen würden und nicht Kinder kriegen, so, oh, jetzt nur noch Fokus Kind, warum lebt man sich denn auseinander? Warum kümmert man sich ums Kind? Der Mann geht lieber arbeiten, weil er ja sowieso abgemeldet ist. Und dann fängt man an, verschiedene Wege zu gehen. Also ich glaube, dass das sogar heilsam wäre für...
Ja, unbedingt. Ja. Es gibt da so eine ganz schöne Übung, wenn man das so einmal die Woche macht, dass man abends, wenn dann die Kinder irgendwann dann endlich schlafen und Feierabend hat, dass man sich auf die Couch setzt und sich 2 Minuten lang stumm in die Augen schaut.
Ja.
Das ist im ersten Moment, das 2 Minuten können echt lang sein. Aber man hat so nach einer halben Minute oder so, hat man so das Gefühl, man sieht den anderen wirklich wieder in seinem Weg. Und es ist so schön, erstens selber so gesehen zu werden, und es ist so schön, den anderen wieder richtig zu sehen. Und man sagt ja auch, die Augen sind das Tor zur Seele, und man guckt sich einfach gegenseitig in die Seele. Das ist total schön. Und da braucht es ehrlich gesagt gar kein wildes, verabredetes Sexleben irgendwie, um die Beziehung am Laufen zu halten. Ja, wirklich.
Aber vielleicht ist das dann ja auch die Folge, wenn man sich so tief in die Seele geguckt hat.
Natürlich. Aber das hat so was ganz... ich weiß noch, als ich das erste Mal in diesem Buch, also in dem Manuskript, was es damals noch war, gelesen habe, dann bin ich nach Hause gegangen und habe gesagt, du, wir müssen das ausprobieren. Wir schauen uns jetzt 2 Minuten in die Augen. Und zum Glück, weil man erkennt so spleenige Ideen von mir, ist jetzt nicht aus allen Wolken gefallen. Und dann haben wir das gemacht, und das war so schön, weil wir wussten ja nicht, was passiert da jetzt. Also wir gucken uns jetzt an, kann auch sein, dass man die ganze Zeit wegkichert irgendwie. Und wir haben uns nach diesen 2 Minuten so ganz fest umarmt. Schön. Also so richtig Herz an Herz, so ganz innig, gar nicht furchtbar lang und auch nicht wild rumgeknutscht oder so, sondern es war einfach nur eine ganz innige Umarmung, wie so ein Commitment. Es war ganz, ganz schön, kann ich echt allen nur empfehlen. Wir machen es ehrlich gesagt auch nicht jede Woche, aber wenn wir es machen, dann ist es immer sehr schön und sehr, sehr innig. Ja. Ist sehr wichtig, darf man auch nicht aus dem Blick verlieren.
Ja, hört sich großartig an.
Mhm.
Und wenn man das jetzt alles zusammennimmt, ist es eigentlich genau der Dreh weg von diesen wunderbaren Helikoptereltern heißen.
Ja, genau. Und dem Kind halt auch zutrauen, mit sich selbst beschäftigt zu sein und nicht dauernd, nicht dauernd mit ihm zu reden. Wir haben alle irgendwie von den Hebammen oder von allen möglichen Leuten am Anfang gesagt, ihr müsst mit dem Baby reden, damit sich die Sprache richtig entwickelt, auch wenn es euch nicht versteht. Ist ja richtig, ist gut. Aber es hat bei mir dazu geführt, dass ich wirklich nonstop auf das Baby eingebrabbelt. Ich habe ihm vorgesungen, Geschichten erzählt. Ich habe gelabert ohne Ende. Das arme Baby, echt. Ich weiß, wenn ich könnte, würde ich das wieder rückgängig machen.
Guck mal, was das in einem macht. Ich weiß, ich habe das alles nicht gemacht.
Okay.
Kam mir immer vor wie eine ganz schlechte, egoistische Rabenmutter.
Okay.
Weil ich, am Anfang habe ich gelesen, ich habe auch gesungen, aber in so kleinen Maßen. Und für mich war immer klar, die müssen alles selber können. Mhm. Am besten sofort. So kleine Kinder, da habe ich immer so, war auch völlig klar, wenn Grundschule heißt, selber zur Schule gehen. Mhm. So, das heißt, eine Woche habe ich sie zu Fuß begleitet, die nächste Woche mussten sie schon alleine gehen, da habe ich mich immer hinter welchen Büschen versteckt.
Echt? Die Vorstufe zur Helikoptermama ist das.
Nee, und nachher, das war die zweite Woche, und nach der dritten Woche sind die ganz alleine gelaufen.
Ach so, okay.
Nichts Vorstufe.
Sehr gut, okay. Ja, manche machen das 4 Jahre lang.
Oh Gott. Nein, auf gar keinen Fall. So, und der Witz ist, durch dieses Gesellschaftliche, wie es ja im Moment noch ist, dieses Helikopter-Dasein, was ja sehr geprägt ist, ne, ganze Fokus immer aufs Kind, aufs Kind, aufs Kind, habe ich mir so oft gedacht, Mann, bist du eine schlechte Mutter.
Hm.
So, ne? Meine Kinder haben von der Grundschule an sich die Butterbrote selbst geschmiert. Da war irgendwie so der Gedanke, ja, Selbstständigkeit, und die können sich doch ein Brot schmieren, warum muss ich das denn jetzt machen? Klar, ich war auch allein oder bin es ja noch alleinerziehend und habe andere Herausforderungen, aber wenn ich dann, nein, aber das, das ist doch das, warum ich Mutter bin. Natürlich schmiere ich meinem Kind das Brot, auch wenn es schon 18 ist und zur Berufsschule geht. Mhm. Und finde es so krass, was auch für so ein sozialer Druck ausgeübt wird. Auf Menschen. Also bei mir hat es dazu geführt, dass ich mich viel abgegrenzt habe und mit wenig Menschen über sowas gesprochen habe. Weil ich immer sozusagen die Keule gekriegt habe, was bist denn du für eine Mutter? So, das finde ich schon ziemlich krass. Ja, spannend. Was würdest du denn noch sagen, was ich ändern muss? So, jetzt sind wir mal hier beim Eingemachten.
Jetzt sind wir, genau. Also das eine ist der Blick auf sich selbst und auf die Beziehung. Übrigens auch auf die Beziehung zu den eigenen Eltern. Je mehr ich da geklärt habe, weil wir sonst immer, wir machen dasselbe wie Mama oder wir machen das Gegenteil von Mama und wir machen dasselbe wie Papa, wir machen das Gegenteil von Papa. Also das, und wir wiederholen ja manchmal auch noch die Beziehungsmuster unserer Eltern. Also wir müssen damit klar sein. Also entweder gesund abgegrenzt, sage ich jetzt mal zum einen, aber auch da irgendwie in irgendeiner Weise in einer liebevollen Beziehung sein, ohne, also mit sich im Reinen zu sein, ohne dass das jetzt mit den Eltern die total liebevolle Beziehung ist. Es muss nicht unbedingt sein. Ich glaube, das ist auch ein echt großes, schwer zu erreichendes Ziel. Für manche ja zum Glück nicht, für andere aber schon. Aber man muss irgendwie das selbst für sich geklärt haben. Weil sonst ist diese ganze Kindheitszeit, glaube ich, auch eine ewige Wiederholung von eigenen Kindheitsthemen.
Ja,
genau. Also das zum einen und etwas, was ich jetzt schön in den letzten 8 Jahren gelernt habe, ist zum einen, dass was sich ändern muss, ist dieser alte Glaube, dass wir Kinder abhärten müssen, damit sie da draußen in der Gesellschaft überleben können.
Das hört sich ein bisschen an wie das Dschungelcamp.
Ja, aber das, also weißt du, diese Verweichlichungs- und Verwöhnangst, die immer noch so in den Köpfen ist. Also es gibt ja immer so diesen Moment, wo man dann zu den Kindern sagt, ja, das Leben ist kein Ponyhof, das muss man jetzt machen, wenn du es jetzt nicht lernst, dann lernst du es nie. Also so etwas. Und dass wir irgendwie so denken, wir müssen die hier hart machen, damit sie da draußen keine Weicheier sind, diese Angst, irgendwie Weicheier zu erziehen, das ist so bescheuert. Das ist total, total bescheuert. Wir müssen, die werden da draußen so oder so abgehärtet. Ob wir jetzt, und wenn wir der liebevolle, sichere Hasen sind, dann ist das für das Kind viel, viel, viel hilfreicher, um da draußen klarzukommen, als dass wir hier irgendwie die Keule auspacken und sagen, nee, das musst du jetzt lernen.
Ja, aber an dem Punkt muss ich ja in Anführungszeichen noch ganz viel tun, weil ja wir diese wunderbare Schulpflicht haben.
Ja.
Und er muss ja irgendwie in diesem komischen Konstrukt Schule, was für meinen Sohn überhaupt nicht passt, also das geht nicht. Ich muss ihn irgendwie dazu bringen, dass er es trotzdem hinkriegt.
Ja.
So, also von wegen dieses Abhärten. Für mich ist das, ich muss mein Kind nicht abhärten, damit es in dieser Gesellschaft klarkommt, aber ich muss es irgendwie in irgendein Muster quetschen, so fühlt sich für mich an, um ein Gesetz zu erfüllen. Es geht nicht mal um soziales Paradigma, also einen Anspruch, sondern um ein Gesetz zu erfüllen. Weil wenn ich seinem Wesen stattgeben würde, wie er ist, dann würde ich sagen, Schule ist nicht das System, mit dem er irgendwas lernt. Ich nehme ihn raus und mache ein anderes System mit ihm.
Ja.
Darf ich aber nicht.
Ja. Ja, aber auch da ist es ja so ein bisschen, wir haben auch ein bisschen Schulthema, also Sie sind ja jetzt noch in der Grundschule, da ist es noch ein bisschen handsamer. Aber wir sind in Bayern, das heißt, es ist wieder ein bisschen verschärfter. Ich glaube, wir müssen den Kindern, die müssen in die Schule gehen und wir haben die Aufgabe, sie da irgendwie so durchzukriegen, dass sie so wenig Schaden wie möglich nehmen und dass sie lernen, sie gehen dahin und sie müssen was machen, worauf sie jetzt nicht so Bock haben, aber sie können es auch mit einem Vierer machen und sie können es auch nur bis sie 16 sind, machen und sie können danach oder halt am Nachmittag, wir haben ja das Glück, ehrlich gesagt, das große Glück, dass wir hier keine Ganztagspflicht haben, wie es in Frankreich oder so der Fall ist, wo du wirklich einfach in der Mangel bist. Also wir haben hier am Nachmittag frei verfügbare Zeit und die gilt es halt wirklich zu wertschätzen. Es sind ja eigentlich ein paar Stunden, die da sind. Die sind hart für Kinder, die sich zu Tode langweilen, die nicht sitzen können, die sich bewegen müssen, die sich da dauernd selbst regulieren müssen, ohne Frage. Aber wir haben es da immer noch besser als so manche andere Länder um uns herum, die da wirklich bis 18 Uhr sitzen und dann noch die Hausaufgaben machen müssen. Also es ist, wir müssen versuchen, dann machen sie halt dieses ganze Schulding. Wir haben ja eh jetzt so das Ding, dass auch die Schule an so einer Schwelle steht, wo wir immer mehr merken, dieses Schulsystem ist aus dem 19. Jahrhundert. Das passt für Kinder aus dem 21. Jahrhundert nicht. Das ist total veraltet und die Lehrerbildung ist aus dem 20. Jahrhundert. Das passt auch nicht alles. Das passt alles nicht zusammen. Und auch die Lehrer in den Schulen stehen da und sagen, es ist ein großer Scheiß, den wir hier machen müssen. Die Kinder passen nicht. Wir haben beschissene Lehrpläne. Jetzt haben wir ja auch hier diese G8-Müll irgendwie an der Backe gehabt. Also da ist, und jetzt müssen wir einfach gucken, wie kriegen wir die Kinder so schadlos wie möglich dadurch. Und auch, wir haben als Eltern auch die Pflicht, sage ich jetzt mal, nicht nur auf das Schulsystem zu schimpfen, sondern auch aktiv daran beteiligt zu sein, dass sich was ändert.
Genau, da sind wir genau im Thema. Also ich habe ja selber 3 Semester auf Lehramt studiert. Mhm. Und meine Patienten und auch meine eigenen Kinder bringe ich bei, sozusagen mit einem Mindestmaß an Aufwand durch die Schule zu kommen, wo ich sage, einmal, wen interessiert 5., 6., 7., 8., 9. Klasse, deine Mutter? Keine Sau. Ja. 10., wenn du Abschluss machst, da kannst du mal ein bisschen lernen und ansonsten machst du dann, gucken die mich immer an, Frau Frei. Ich sage, ja, genau so. So, und ich glaube, es braucht ein Umdenken an Elternseite, das auch lockerer zu sehen und die Kinder nicht zu knechten. Die müssen schon in der 5. Klasse nur 1er haben und es muss Abitur sein, weil wir haben heute 2., 3., 5., 8., 10. Bildungsweg. Kinder, also Menschen können jederzeit immer noch alles lernen. Ich bin ja erst mit 41 in meinen Traumjob gekommen. So what? Yeah. Es braucht ein Umdenken von den Lehrern, dass sie nicht mehr dazu da sind, Wissen einzutrichtern, sondern eigentlich ein Beziehungsangebot zu gestalten, weil das ist das, was die Kids brauchen, um lernen zu können. Klar, es braucht ein Umdenken in der Politik, das wäre auch schön, aber das ist so träge, bis die was entschieden haben. So, genau. Und all das zusammen lässt sich in einem Wort zusammenfassen. Bildungsevolution.
Ja, ich wollte jetzt dein Wort nicht wegnehmen, aber ja.
Ja, weil das ist so spannend. Es fasst eigentlich all das zusammen, was ich so versuche voranzutreiben.
Ja. Ich
finde
machst
du zuerst.
Ich wollte nur, also bei meinen, also gut, ich habe Grundschulkinder, das ist, reden wir in 5 Jahren nochmal, dann habe ich da wahrscheinlich auch noch eine andere Meinung, aber jetzt ist es so, ich habe Kinder, die nicht so ohne weiteres viel spielen. Mhm. Ja, also da war wahrscheinlich auch, weil ich alles falsch gemacht habe am Anfang, also und sie auf mich so fokussiert waren, aber dass sie einfach sich hinsetzen und ihrem Spiel völlig aufgehen. Und jetzt so hier als Erziehungswissenschaftlerin und Pädagogin weiß ich, wie wichtig das kindliche Spiel für das Gehirn ist. Ja. Und deswegen war bei uns immer das, oh, sie spielen, wir dürfen nicht stören, wir stellen jetzt das Essen warm, wir machen keine Hause, wir machen, sie spielen, heiliger Moment. Weil das tatsächlich was Seltenes war irgendwie. Die mussten halt dauernd bespaßt werden, ja. Also wenn es an meiner Tochter gegangen wäre, dann hätte ich die jeden Nachmittag irgendwie in Ballett und in Englisch und in Yoga und in Musik und alles angemeldet, weil sie es so cool fand, sich einfach hinzusetzen und bespaßt zu werden. Ja. Und aber eben dieses selbst kreative, versunkene Spiel zu kommen, war relativ selten. Und es ist sogar jetzt noch, wo die in der 1. und 3. Klasse sind, und die sagen, hey, wir wollen jetzt spielen und keine Hausaufgaben machen, dass ich dann sage, ja, mach, so ist so wichtig. Und interessanterweise, es funktioniert. Also sie machen trotzdem ihre Hausaufgaben und sie lernen ihr Zeug trotzdem. Aber sie wissen, das Spielen hat immer oberste Priorität.
Ja. Ja, großartig. Und ich finde auch gerade dieses, ne, nach Schule nach Hause kommen und zu sagen, und als erstes machst du deine Hausaufgaben.
Ja, wie bescheuert.
Die sind doch sowieso schon tilt. Vielleicht machst du als erstes mal eine Stunde was ganz anderes und dann kommen wir über Hausaufgaben.
Ja, ja. Meine Kinder sind auch in der Mittagsbetreuung und bis 3:30. Und da manchmal, also jetzt gerade so in der 3. Klasse, gibt es immer mehr Hausaufgaben. Und ich habe dann zum Beispiel auch zu den Erzieherinnen und Betreuerinnen gesagt, mir ist es wichtiger, ehrlich gesagt, dass mein Kind damit mit ihren Freundinnen und Freunden spielen kann. Also dass nach einer Stunde ist die Hausaufgabenzeit rum und dann ist noch eine halbe Stunde Spielzeit. Mhm. Und wenn sie jetzt irgendwie das nicht geschafft hat oder irgendwie, keine Ahnung, es nicht fertig ist, dann ist es mir lieber, ich mache am Ende mit ihr die Hausaufgaben und sie hat da noch die Spielzeit mit ihren Freundinnen, weil meine Tochter halt jetzt auch ist, ganz viel, also sehr gesellig ist und einfach ihre Freundinnen sozusagen braucht und das Spiel mit ihnen braucht. Und ich habe dann keine Lust am Nachmittag, die dann noch herumzufahren irgendwie und so bei Freundinnen unterzubringen. Lieber mache ich dann mit ihr am Abend noch die Hausaufgaben fertig und ich sage, bitte lass das Kind spielen. Ist viel wichtiger. Und ich finde, das ist auch, hallo, Moment. Ich habe gerade eine Fehlermeldung.
Bei mir ist alles gut.
Nee, das macht mein Laptop manchmal. Jetzt ist wieder gut. Genau, also und ich bei mir war es so ein bisschen aus der Not heraus tatsächlich, ja. dieses Spiel müssen. Und ich bin aber jetzt im Nachhinein überrascht, dass es ohne diesen Druck, du musst erst die Hausaufgaben, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, was ich halt auch oft gehört habe, dass es andersrum passt. Man kann erst das Vergnügen machen und dann die Arbeit.
Ja.
Und dann sind sie durchgespielt und dann gehen die Hausaufgaben echt in 10 Minuten fertig.
Ja. Also grundsätzlich finde ich das großartig. Ich glaube, das ist ein sehr revolutionierender Gedanke. Und da werden jetzt viele sagen, oh, das geht ja gar nicht.
Ja, wahrscheinlich. Aber man muss auch ein bisschen Vertrauen haben, ehrlich gesagt. Wenn die Kinder durchgespielt sind, dann sind sie ja kraftvoll. Das ist ja das wahnsinnig Spannende eigentlich.
Ja. Ja, ich glaube, bei mir rattert so, weil ich halt viel mit den, wie soll ich das sagen, nicht normalen Kindern zusammen bin oder arbeite oder die betreue, begleite durch die Therapie. Und wenn ich jetzt allein meine beiden Söhne nehme, bei dem einen würde ich sagen sofort, ja, genau. Der hat ja auch in Anführungszeichen fast alle Freiheiten, weil ich sage, mach und spiel und mach, was du willst. Mhm. Jetzt Teenie-Alter ist es mit Kumpels abhängen.
Yeah.
Aber der macht auch seinen Kram in dem Rahmen, wie er es braucht. Also auch nicht über die Maßen, habe ich mir auch beigebracht, dass das nicht Sinn ist. Aber wenn ich meinen anderen sehe, meinen wunderbaren Sohn mit Sonderausstattung, dann würde das nicht funktionieren.
Ja. Yeah.
Weil der in
das allen kann gut sein.
Maßlos ist. Und der würde die Kurve nicht kriegen. So,
ja.
Ne? Also der, also ich finde den Ansatz total gut und spannend und glaube, trotzdem bin ich da wieder bei dem Punkt, was mir so mein Herzensanliegen ist, es gibt kein Maß, was für alle gleich passt.
Das ist mein nächster Punkt tatsächlich, was Paradigmenwechsel angeht. Das ist alles so. Ja, es ist alles so dermaßen individuell. Also es ist das, was ich ja auch so in meinen Elternbüchern irgendwie versuche, immer, also wenn ich auch mit den Autoren die Konzepte mache oder die Autoren suche, dass es gibt nicht die Standardlösung. Also ich kann jetzt auch nicht hergehen und sagen, hey, lasst alle eure Kinder spielen, ihr werdet sehen, alle Kinder machen danach leichter ihre Hausaufgaben. Wäre ja natürlich völliger Blödsinn, weil es kommt immer darauf an, was für ein Verhältnis habe ich zum Spielen, was habe ich für ein Verhältnis zum Lernen, zum Hausaufgaben machen, wie ist das Kind drauf? Ist es natürlich auch, was versteht ihr unter Spielen? Ist es Fernsehschauen und Zocken? Oder ist es, also da sind so viele Faktoren, die berücksichtigt werden müssen, dass es immer nur so Anregungen geben kann. So, schau her, ich mach's auf die Art und Weise. Wie klingt das bei dir an? Magst du da was von übernehmen? Und dann muss jeder sein eigenes Ding machen. Und ich glaube, wir suchen noch zu sehr nach den schnellen Standardlösungen, mit denen wir unsere Kinder da super durchkriegen.
Wenn dann, so nach dem Motto, jedes Kind kann schlafen gehen. Wenn du das machst, musst du das machen. Wenn du das machst, musst du das machen.
Ja, ja,
das funktioniert nicht. Und das Witzige, wo du das gerade sagtest, da sind wir wieder bei der Brücke, dass ich mich selbst als Mutter auch wahrnehmen muss. Ne? Weil, was du gerade sagtest, dann mache ich doch lieber mit meinem Kind die Hausaufgaben, als ihn durch die Gegend zu fahren, damit er noch woanders spielen kann.
Ja.
Und ich habe jetzt mindestens, ich weiß nicht, wie viele Mütter im Hinterkopf, die sagen würde, da fahre ich lieber mit dem
ja.
als dass ich mit dem Hausaufgaben mache. Ja? Weil ja. Hausaufgaben machen finde ich total zum Kotzen.
Ja.
So. Und sich auch selber da ernst zu nehmen und zu sagen, ja, die Sonja Germus hat die Erfahrung gemacht und
ja.
das funktioniert gut. Aber ich bin keine Hausaufgaben-Mutti, ich bin eher eine Spiele-Mutti. Also lass ich doch da besser das.
Ja, genau.
Vielleicht bin ich eine Fahrmutti oder was auch immer.
Ja, ja, ne?
Und sich da selber auch wieder so ernst zu nehmen, zu sagen, ja, und wenn mein Bedürfnis gestillt ist, meine innere Ruhe da ist, habe ich viel mehr Ruhe für mein Kind.
Ja, genau. Aber dann muss man wieder gucken, hey, habe ich vielleicht irgendwie ein Thema mit Hausaufgaben? Habe ich selber irgendwie, fand ich das total ätzend. Oder ich meine, letztens auch habe ich gelesen, dass es wissenschaftlich irgendwie erwiesen wäre, dass Hausaufgaben überhaupt keinen Lerneffekt haben. Ganz echt, das sollten wir vielleicht erstmal nicht unseren Kindern erzählen, weil dann wird es echt schwierig. Aber ist das nicht krass? Wir sind so davon überzeugt, man muss das Erlernte zu Hause selbstständig noch 5000 Mal wiederholen, damit es wirklich sitzt. Und das stimmt wahrscheinlich gar nicht. Ist das nicht krass?
Ja, wir lernen durch Bindung, Beziehungsangebot,
genau.
durch Spaß.
Ja.
Seit wann machen Hausaufgaben Spaß?
Meistens nicht.
So, also da gibt es ganz andere Komponenten, die
das Ja. Und es gibt ja auch noch die schönen Spiegelneuronen. Also wenn ich selber total genervt und wirklich angepisst neben meinem Kind sitzen und denke, boah, jetzt eine scheiß Hausaufgaben machen, ich könnte jetzt eigentlich irgendwo einen gemütlichen Kaffee trinken oder so, dann sitzt das Kind, also das wird ja gespiegelt über die Spiegelneuronen, das Kind sitzt genauso nervig, dann denkt, will ich Kaffee trinken. Also das ist ja genau gleich. Und ich habe da auch, ich habe so ein altes Hobby reaktiviert. Ich habe als Teenie wahnsinnig gerne so Freundschaftsarmbänder geknüpft.
Ah, cool.
Genau. Und die habe ich, und ich habe irgendwie dann noch so meine alten Wollreste gefunden und ich sitze tatsächlich jetzt neben meinem Kind und knüpfe ein tiefenentspannt ein Armband.
Ach, hätte ich das gewusst, dann hättest du für die Bildungsevolution die ganzen Bänder knüpfen dürfen.
Ja. Ja, genau. Genau. Aber das ist, ich meine, das ist jetzt, also der kreative Output ist jetzt ein bisschen relativ, also ich mache hier keine schönen Aquarellzeichnungen oder irgendwas, andere backen gerne oder was auch immer, ja. Aber ich bin voll tief und ich denke mir, ich mache gerade das, worauf ich voll Bock habe, das macht mir total Spaß, es entspannt mich so wahnsinnig gut und ich sitze dann so als tiefenentspannter Fels neben meinem Kind, muss auch nicht die ganze Zeit in das Heft gucken, weil das macht mich ja, also dieses Schneckentempo, gemessen an meinem erwachsenen Hirn, ist ja auch kaum zu ertragen. Wenn man dann mit dem Füller über das Papier kratzen, das macht einen wahnsinnig, natürlich. Und ich gucke aber nicht auf den Füller und das Heft. Ja. Ich sitze aber trotzdem daneben, weil es dann einfach schneller funktioniert, weil sie brauchen ja trotzdem die Beziehung. Wenn Hausaufgaben machen immer heißt, ich werde alleine mein Zimmer verbannt, dann bei meinen Kindern zumindest funktioniert das nicht so gut.
Ja.
Also wenn da eine Frage ist oder wenn dann irgendwas ist, ich kann so ein Armband knüpfen, jederzeit kurz unterbrechen, da ins Heft schauen und oder einmal zwischendurch rüberlinsen und das funktioniert so viel besser. Und so gibt es halt, also jetzt bitte, ihr müsst nicht alle Freundschaftsarmbänder
knüpfen. Die Welt wird geflutet, alle laufen. Ja.
Nein, genau.
Mit Solar.
Ja, nein, also man kann alles Mögliche machen, der ganze, man kann auch an der Werkbank stehen und da irgendwas, man kann vielleicht auch Fenster putzen.
Ich habe Socken gestrickt, ohne.
Ja, genau. Also sowas, was dann auf jeden Fall entspannt und was man da gerne macht und dann und das genau, das hat auch, das hat einen Einfluss auf
das. Ja, ja, du sagst es mit Spiegelneuronen, wir nennen das in unserer Ausbildung immer Übertragung und Gegenübertragung. Ne? Ich übertrage ja meine Stimmung auf das Kind und das überträgt es zurück, da kommt die Gegenübertragung, es wird motzig und dann macht es Ping-Pong, Ping-Pong.
Aber das ist das Schöne, auch wenn das Kind dann so genervt, ich verstehe es, ich habe keinen Bock, ich bin ja erst bei Aufgabe B und ich muss es bis F machen. Wenn ich aber entspannt meine Dinger da knüpfe,
ja.
Dann geht das gar nicht so. Und dann knüpfe ich die ganze Wut von dem Kind in mein Armband rein und nichts bleibt bei mir hängen. Also das ist für mich tatsächlich der Trick von 2019. Ich mache beim Hausaufgabenmachen Armbänder.
Wie viel Bänder hast du schon geknüpft?
Viele. Ich habe tatsächlich schon letztens in so einem hübschen Perlenladen irgendwie diese selbstgemachte Ketten und so. Und da habe ich mir gedacht, so, hey, ich könnte ja meine Armbänder verkaufen.
Ja, Also, warum nicht?
Ja, aber auch das ist ja wieder so ein Selbstfürsorge-Ding. Ja. Also einfach so, was mache ich eigentlich gerne? Ich sitze auch nicht gerne neben meinem Kind und mache mit ihm Hausaufgaben. Ja. Ehrlich gesagt, das macht nicht wirklich Monster Spaß. Aber so, so habe ich was für mich getan und gleichzeitig was fürs Kind. Das ist zwei Fliegen mit einer
Klappe.
Finde ich super.
Ja. Ja, also ich bin so fasziniert, weil ich merke, es tut sich was in Deutschland.
Ja.
So, ne? Also jetzt nächsten Sonntag, du kommst ja auch.
Ja, ich freue mich. Ja, das ist total cool.
Da sind ja jetzt 6 unterschiedliche Menschen, die im Prinzip all das, was du jetzt gesagt hast, aufgreifen. Finde ich jetzt voll spannend. Das ist ineinander, ne? Also ja, da ist ganz viel von drin. Ich weiß auch, so grob, was sie sagen.
Ja. Naja, aber es sind ja auch die Themen. Was ich so spannend finde, ist, dass wir alle irgendwie dieselben Themen haben, ohne dass wir alles voneinander abschauen und ablesen. Also es gibt ja auch genügend Leute, die überhaupt keine Elternratgeber lesen oder schon gar keine Schulratgeber oder so, aber die trotzdem alle dasselbe machen. Ich finde das total faszinierend. Das ist einfach so ein kollektives Feld und wir docken da alle an und machen das auf unsere Art und Weise. Es gibt ja viele Eltern, die zum Beispiel total bedürfnisorientiert erziehen und diesen Begriff überhaupt nicht kennen und auch keine Blogs lesen und so weiter. Also es ist irgendwie...
Und auf der einen Seite ist es so schön und auf der anderen Seite finde ich es so erschreckend, weil jeder sich so alleine fühlt. Also letztens, wie war das denn? Genau, da habe ich über mein Buch und dieses und jenes gesprochen und dann, was ich mache. Und dann sagte er, dann muss ja wenn du auf einer Party bist, dann müssen die dich ja alle die ganze Zeit nur Löcher in den Bauch fragen. Ich sage, warum? Ja, seine Frau wäre eine Ärztin und sobald sie auf einer Party wäre, würden die über jeden Furunkel und alles irgendwie immer fragen. Ich sage, mich fragt keine Sau. Sagt er, nee, dich fragt keine Sau. Ich sage, nee, ich glaube, Kindererziehung. Und mein Kind ist nicht richtig. Ja, jetzt bin ich ja die Psychotante, die kaputten Kinder reparieren soll, sage ich jetzt mal so salopp. Da fragt keiner, weil es so dann fast wie es schon so ein Stempel ist. Ich habe es falsch gemacht. Das heißt, jeder hat so das Gefühl, ich bin alleine. Nur mein Kind ist vielleicht anders, weil alle anderen stellen ja immer toll da. Man kann, ne? Also es fängt ja, ich habe es gehasst, als meine Kinder klein waren, diese Sandkastengespräche. Ja, meiner kann kein Schlaufen und meiner hat schon 5 Wörter gesagt und meiner hat aber den Schiss in Lila gemacht, keine Ahnung. Yeah. So, ne?
Wow. Und man verheimlicht all die Sachen, die nicht so schön sind.
Ja. Genau.
Aber ich sehe es aber auch so, dass man manchmal sich so in seinem Elend so verstärkt. Es ist ja auch wieder so ein faszinierend. Da darf man dann gar nicht so sagen, so, hey, guck mal, mein Kind hat was ganz Tolles gemacht. Ich bin voll stolz. Ist ja manchmal auch schon wieder. Da muss man sich so, was ist alles ätzend, ich bin so müde, es ist so furchtbar, schreit da jetzt auch so viel. Auch doof.
Ja. Ja, genau. Und aber dieses Faszinierende zu merken, ey, wir sind nicht alleine. Also wir kochen alle mit Wasser, wir sind alle wir machen alle Fehler. Also ich könnte genauso meine Fehlerpalette aufzählen, obwohl ich Fachfrau bin, was ich in der Erziehung alles falsch gemacht habe. Und es ist doch viel toller, Synergie herzustellen und festzustellen, ach guck mal, du machst es genauso falsch und guck mal, wie bist du denn rausgekommen? Deswegen ja auch dieses Event Bildungsevolution, worauf ich noch hinaus wollte. Es bricht was auf in Deutschland.
Ist
ja sozusagen auch ein bisschen an der Quelle durch deinen Job.
Ja.
Weil ich finde, Aufbruch merkt man immer, also für mich zumindest auch, in Büchern und in der Qualität von Büchern. Was merkst du denn da? Was passiert da?
Also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass Erziehung wieder ein öffentliches Thema wird.
Ja.
Also das, was du gerade gesagt hast, genau, dass jeder, ich meine, das ist ja auch noch so ein Relikt einfach aus der Geschichte, dass... dass gerade also im Dritten Reich oder auch in der DDR Erziehung sowas Öffentliches war, die Sozialisation und dieses Gemeinschaftsding so groß war, und die Kinder ja tatsächlich aus der Familie rausgeholt hat und dass dann danach einfach so Erziehung was total Persönliches und Familiäres geworden ist und jeder durfte sozusagen, es war so unantastbar, jeder hat so seins gemacht und das ist auch, also das war damals gut, weil das sozusagen der Umschwung und die Gegenbewegung war. Und jetzt wird es aber wieder ein öffentliches Thema. Ganz spannend finde ich ja auch zum Beispiel, dass früher war das ja, also auch noch so, als ich Kind war, ganz normal, dass irgendjemand auf der Straße, also wenn ich irgendwas mit Schmarrn gemacht habe, ich erinnere mich noch, dass ich als Kind mal auf einem Teich mich auf eine Eisscholle gesetzt habe und Eisbärbaby gespielt habe und blöderweise mitten im Winter halt auf meiner Eisscholle dann auf diesem Teich herumgetrieben bin und mich dann eine Frau da runtergeholt hat und wahnsinns, also wirklich, auf einen Anschiss ohne Ende, das weiß ich heute noch, wie ich da, und ich war mir dessen nicht bewusst, ich habe wirklich ein wunderschönes Spiel gespielt und sie hat mich so, wirklich so angeschnauzt, ja. Dass ich wohl irgendwie halt total bescheuert bin und da kann ich ja einbrechen und da und dann bin ich da in einem Teich. Naja, und heute passiert das ja kaum noch, also man, ja. In der Öffentlichkeit, Erziehung ist so privat, dass niemand, dass wir sozusagen kein gesellschaftliches Korrektiv haben. Und wenn irgendjemand wagt, ein fremdes Kind oder eine fremde Mutter auf irgendetwas anzusprechen, sofort 10 Leute sich auf sie stürzen und ihr das verbieten. Darf man nicht. Und ich finde, jetzt auch durchs Internet und auch ich merke es eben an den Büchern auch, es wird wieder ein gesellschaftliches Thema. Also dass sozusagen alle wieder, es wird aus der Familie so ein bisschen rausgeholt und ich finde das total gut, weil es ist ein gesellschaftliches Thema natürlich. Also auch die Kinderlosen haben ein Thema mit Kindern und es ist so wichtig, dass wir eben kollektiv darüber reden. Also da, und das finde ich ist ein sehr, sehr guter Paradigmenwechsel, dass sich das so ein bisschen rausgeholt wird und öffentlich gemacht wird.
Es löst sich wieder.
Ja, weil dann ist auch wieder das Gespräch möglich. Also wenn jeder so einzelkämpfermäßig so alleine vor sich hin wurschtelt und einfach es so gut wie möglich macht, aber es man nicht mit anderen so darüber reden kann und auch nicht gucken kann, wie ist das, oder man auch gar nicht, wenn man noch keine Kinder hat, gar nicht in Berührung kommt groß mit anderen Familien, dann ist das wirklich eine schwierige Sache, weil Kindererziehung einfach immer eine Gesellschafts...
Ja, genau. Ich könnte noch einen draufsetzen.
Vielleicht
noch einen, zu sagen, okay, dieses Private wieder auflösen, aber auch hin zu, also das ist so, was mir gerade so in den Kopf kommt, im Moment ist es ja so, dass Omas und Opas, also die ältere Generation, dazu da sind, zu verwöhnen. Ne? Mhm. Die sind ja die, ne? Die haben ja alles schon getan und deswegen können wir jetzt Süßigkeiten, weiß ich alles, ne?
Fernsehen.
Ja, Fernsehen. Und ich erlebe erstens Eltern, die bei mir sagen, ja, wenn mein Kind von Oma und Opa kommt, dann habe ich erstmal 3 Tage Arbeit.
Ja.
So, das ist das eine. Und das andere, da würde ich, glaube ich, einen Wechsel wünschen, zu sagen, wenn Großeltern nicht verwöhnen, sondern auch wieder mit Erziehungsaufgabe wahrnehmen, weil die haben doch das Wissen, die Weisheit, das Know-how. Also, ich sag mal, jetzt mit meinen 50 Jahren, würde ich sagen, jetzt wäre ich bereit, ein Kind ordentlich groß.
Ja, ich sehe das mit gemischten Gefühlen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also weil, also jetzt unsere Eltern zum Beispiel sind halt einfach noch voll auf Nehmen und Strafe und diese ganzen alten Sachen, die wir ja hinter uns gelassen haben, wo wir ja wirklich konträr das Gegenteil machen. Ich will nicht, dass unsere Eltern einfach meine Kinder zu erziehen. Nein, wir sollen verwöhnen.
So war das nicht gemeint, stopp. Wir können nochmal zurückspulen.
Ja,
also,
ja.
Ich möchte den Paradigma ein bisschen sehen, dass die reflektierten alten Menschen,
die
angekommen sind und in ihre Kraft und ihre Weisheit gekommen sind, so, ne? Also meine Eltern, würde ich jetzt auch, die sind genau in dem Muster, wenn dann, ne? Also meine Eltern sind ja auch in diesem frommen Ding noch sehr gefangen. Sie beten jeden Tag, dass ich zur heiligen Erlösung zurückfinde, weil sie große Sorge haben, dass sie mich in der Ewigkeit nicht wiedersehen. So, und wenn die bei mir zu Besuch sind und wir kein Tischgebet sprechen, dann ist schon fast alles zu spät. Die sollen meine Kinder bitte nicht großziehen.
Das ja nicht.
Nein. Ich meinte, da wo es ja aufbricht, und das tut es ja in ganz Deutschland, wo Menschen zurückfinden zu ihrer inneren Stärke, zu ihrer inneren Kraft, dem Wissen, dass alles, was sie brauchen, in sich haben, es ist alles da.
Ja. Yeah.
Wenn die dann mithelfen, die Kinder großzuziehen, das wäre gut. Nee, im Moment geht das noch nicht.
Aber was ich finde, ist, die Erziehung und so ist ja gar nicht das Ausschlaggebende unbedingt, was die Kinder brauchen. Was die Kinder ja noch viel mehr brauchen, ist Liebe, so platt es ist. Liebe und einfach so eine liebevolle Fürsorge und ein echtes Interesse an ihrer Person. Und ich finde, das kann die Großelterngeneration und auch die ganzen Tanten und Onkel, die keine Kinder haben und auch oder die besten Freunden und Patentanten und wer es da alles gibt, das können die super, könnten die super machen, weil das ist das, was bei uns tatsächlich zu kurz kommt. Also ich bin somit hier, isst doch mal ein bisschen Gemüse und mach jetzt deine Hausaufgaben und räum mal wieder dein Zimmer auf. Also das sind ja alles meine Aufgaben. Und ich habe.
Das kann jetzt schon passieren.
Ja, oder? Also ich meine einfach diese Liebe und eben nicht zu erziehen, sondern einfach zu sagen, hey, ich nehme dich so an, wie du gerade bist. Ich bin total befreit davon, dich zu einem ordentlichen Menschen zu erziehen. Ich kann dir einfach nur mein Interesse schenken und ich finde es total schön, wenn du dich mir anvertraust oder wenn wir jetzt zusammen in den Zoo gehen. Also das und eben gerade diese Erziehungsthemen.
Ja. Ich glaube, Erziehung ist für mich sowieso so ein Unwort,
weil ja.
Nirgendwo hinziehen. Das meinte ich auch nicht. Ich glaube, es geht darum, für mich dieses zu entprivatisieren. Ne?
Ja. Genau. Oh, und dieses exklusive kleine Familiending aufzulösen.
Oh, ja. Genau.
Ja, sicher.
Und klar, da können Tante, Oma und alle mitmischen, aber auch, ich finde, gesellschaftlich. Also wenn ich jetzt mal meine Patienten betrachte, also da gibt es da, wo ich schnell eingreife, weil Trauma aufgelöst werden, so, ne? Und dann gibt es aber immer so eine Handvoll, mehr nehme ich von diesen nicht, da weiß ich, das ist eine Langzeitbegleitung. Mhm. Und zwar nicht, weil ich dann therapeutisch so tief und intensiv arbeite, sondern weil ich die einzige verlässliche, stabile Person in ihrem Umfeld bin, die ihr diesen meistens Mädchen signalisieren, du bist okay, wie du bist großartig, du darfst jede Woche kommen und jede Woche haben wir eine Stunde deiner Exklusivzeit und du bist toll. Nur dafür.
Ja.
So, yeah. Weil es keinen gibt in dem ganzen Umfeld von Familie, aber auch die leben ja oft in Gruppen, Wohngruppen oder sonst was, da gibt es keinen als verlässliches, liebevolles Gegenüber. Und dann denke ich, eigentlich ist es knackt, das kann ja nicht Sinn und Zweck von
eigentlich Therapie nicht
sein. So, yeah. Also das... Ja, von daher darf das gerne auflösen.
Aber ich glaube auch, dass es vielen einfach nicht bewusst ist, dass sie eigentlich das bräuchten. Also ich sage jetzt immer so, die Schwester, die vielleicht keine Kinder hat, irgendwie, dass die einfach einmal die Woche eine Stunde irgendwie mit der Nichte telefoniert oder also so ein bisschen Zeit mit ihr verbringt und ihr einfach nur signalisiert, ich interessiere mich für dich und du bist in Ordnung und du musst dich nicht ändern. Damit wäre schon so wahnsinnig viel geholfen, aber dafür ist das ja ist noch nicht, hat sich noch nicht so rumgesprochen. Sollte man noch was dafür tun?
Genau. Hat sich mal so, dafür tun wir was. Genau. Unter anderem die Bildungsevolution veranstalten, Bücher schreiben. Du sorgst dann dafür, dass die Bücher auf den Markt kommen.
Ja. So. Ja. Ich habe übrigens, tut mir leid, ich muss immer so ein bisschen von meinen Autoren reden, aber das ist, weil ich halt auch mit so spannenden Leuten zu tun habe. Ich habe gerade ein Buch fertig gemacht mit, das haben Vater und Tochter geschrieben und die. Und er ist eben 70 oder knapp über 70. Die Tochter ist um die 40 und die hat vier Kinder. Und zwei Zwillingspaare übrigens, was ja auch ziemlich knackig ist. Genau, und da, die haben diesen, also da hat er, der Vater, diesen Weg tatsächlich gegangen. Also der hat eine Ausbildung, also nach der Arbeitsphase sozusagen, hat er eine Ausbildung bei Juul gemacht und bei Prisch und hat also eine Familienwerkstatt gegründet und hat sich eben mal mit seinen Themen auseinandergesetzt und mit diesem Paradigmenwechsel sich ganz intensiv auch also mit Bindungstheorie und diesen ganzen Geschichten. Die Tochter ist Psychologin. Und die haben zusammen ein Buch geschrieben, das heißt Familienleben, das erscheint bald. Und das ist eben genau das. Also das ist einer, wo einer aus der Großelterngeneration wirklich diesen Shift für sich selber gemacht hat. Die Tochter, die auch nochmal so aus so einer therapeutischen Tätigkeit daraus kommt und einen anderen Blick drauf hat. Und das ist spannend, dann zu sehen, was da rauskommt.
Ja, also das gibt es also auch. Dann auf das Buch freue ich mich schon.
Ja, ich will gar nicht so viel Werbung machen, aber es ist halt so bei mir, ich muss dauernd, also das ist so ein Standardsatz. Ich habe ein Buch gelesen oder ich habe da Autoren, das kennt schon alle von mir.
Könnte an deinem Job liegen.
Vielleicht, vielleicht. Ja, aber das ist als Lektorin für Elternratgeber, es ist, glaube ich, gibt nicht viel mehr Leute als mich, die so wahnsinnig viel darüber gelesen haben, einfach weil ich muss. Also ich verbringe meine Arbeitszeit damit. Ich muss ja auch die Bücher aus den anderen Verlagen lesen und ich lese unheimlich viele Exposés und ich muss ja auch wahnsinnig viel im Internet unterwegs sein, um zu gucken, worüber reden die Leute und was ist da entscheidend. Und da wird man auch ein bisschen verrückt manchmal. Also das strahlt schon ziemlich, ehrlich gesagt, aus ins Privatleben. Ich muss mir manchmal auch sagen, okay, es ist mir jetzt egal, ich mache es jetzt ganz anders als alle anderen sagen, aber ich weiß, dass es scheiße ist. Es
kann ja nicht scheiße sein, weil es dein Weg ist.
Anders geht's gerade nicht. Das ist ja auch immer so ein Thema. Ich kann ja noch so viel Wissen mir aneignen. Ich kann das noch so sehr studieren. Ich kann noch so sehr andere Leute befragen. Das heißt nicht, dass ich es auch anders machen kann.
Ja, genau. Das ist es. Ich habe noch ein Buch, was ich auch lesen möchte in naher Zukunft, aber im Moment bin ich arbeitstechnisch hier. Seelenprügel. Hast du von dem schon gehört?
Seelenprügel ist im Kürsel Verlag erschienen.
Oh, deswegen habe ich auch schon was gefunden. Von euch, was denn sonst?
Ich schicke dir eins zu. Spannend. Also da kriegt es gerade richtig auch viel Aufmerksamkeit in der Presse dafür. Das ist Es geht letztendlich darum, dass Kinder in den Kitas einfach seelische Gewalt erfahren und dass das an der Tagesordnung ist. Und das ist ein Thema eigentlich, mit dem man sich so als Mama nicht wirklich auseinandersetzen will, glaube ich. Also wir hatten eine ganz, ganz tolle Kita, aber das sagen wahrscheinlich die meisten, ehrlich gesagt. Also, aber es ist ein Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Und die Autorin hat sich da, also ja, das ist natürlich alles irgendwie fundiert und recherchiert und auch wissenschaftlich und so weiter. Das ist jetzt nicht einfach nur irgendein Insider-Blick aus einer Einrichtung. Ich muss gestehen, dass ich selber noch nicht gelesen habe, aber ich habe es da liegen und denke mir, ich will es unbedingt lesen, weil es ein gesellschaftlicher Diskurs ist, den wir führen müssen. Wir können hier nicht irgendwie eine Krippe und einen Kindergarten und alles aus dem Boden stampfen und schauen, dass wir die Kinder möglichst weggeben, um arbeiten zu können und dann nicht hinzuschauen, wie es ihnen da wirklich
geht. Also ich stimme dem völlig zu, weil einmal habe ich die Langzeitfolgen bei mir in der Therapie sitzen.
Ja. Also, aus den Kitas, oder? Es sind ja nicht nur diese familiären.
Ja, aus den Kitas. Sachen. Also jetzt gerade, ich sage jetzt mal ein Beispiel, so, weil es so schön plakativ ist, ein Kind, was nicht klarkommt im Schulkontext, sobald die Anforderungen kommen und auch dieses, in Anführungszeichen, eingesperrt sein und funktionieren müssen. Und die Mutter erzählte mir, dass der im Kindergarten, da war gerade dieser Umschwung mit unter 3 Plätzen, man war halt mit 2 da und er hat halt nicht in das System geklappt, sich einfinden können. Und weil die überfordert waren, Personalmangel und das alles andere, das hat ja Gründe, warum das so ist, er hat ja so knapp 9 Monate mehr oder weniger im Hochstuhl verbracht. Die Tochter kam immer nach Hause und sagte, Mama, der, ich sage den Namen nicht, war schon wieder den ganzen Tag im Hochstuhl. Ja, weil dann ist der morgens rein, hat irgendeinen Ussel gemacht und weil die kein Potenzial und nichts haben, haben die den geparkt. Das ist auch eine Form von seelischer Gewalt.
Aber hallo.
So, also körperliche wahrscheinlich noch mit dazu.
Ja, wollte ich gerade sagen, genau.
Ja, und die Langzeitfolgen, die habe ich jetzt hier dann bei mir in der Therapie sitzen. Ja, der hat bestimmt ADHS. Nein, hat er nicht. Mhm. So, ne? Und auf dem Kita, also auf der Bildungsevolution kommt ja der Andreas Ebenhö, das ist von den Kita-Helden, der Initiator, der die ganze Zeit polarisiert, auch sehr bewusst, weil er sagt, es geht nicht. Es werden Gruppen geöffnet, wenn Krankenstand ist mit Mitarbeitern, wo dann 20 Kinder mit einer Mitarbeiterin, das ist gesetzlich noch nicht mal erlaubt und es wird gemacht. Und dass das klar ist, dass Kinder dann nicht versorgt werden können in ihren emotionalen Grundbedürfnissen. Da brauchen wir doch nicht drüber zu reden. So, von daher werde ich das auf jeden Fall lesen, weil ich die Auswirkungen bei mir in der Presse habe. Weil ich halt auch die, sage ich jetzt mal, andere Seite von dem Andreas mit ein bisschen die politische Seite zu sagen, was brauchen denn Kinder eigentlich? Also das wird seine Speech sein. Ne? Was brauchen Kinder auch schon im Kindergartenalter von Erziehern und warum klappt das nicht? Weil auch die Gesetze an der Stelle nicht eingehalten werden von Kitas.
Hm. Ja, ist total wichtig.
Ja. Ja, weil dann wieder der Druck von den Eltern kommt und sagt, ja, aber ich muss mein Kind ja abgeben, auch wenn es halb krank ist oder sonst was, weil ich muss ja arbeiten. Ne? Ja. Also ist ja in allem eine Spirale. Und,
ja, aber das ist auch, also das ist ja auch so ein Punkt, wo wir ansetzen müssen. So dieses als Eltern da so super präsent sein müssen mit diesen, wenn die Kinder einfach krank sind und auch so dieser, also dieser Stress, den wir uns mit der Arbeit machen, das hat ja auch Folgen fürs Arbeitsleben. Also wenn den Chefs müsste ja eigentlich auch daran gelegen sein, irgendwie entspannte Mitarbeiter zu haben, die ja, also halt nicht sich die ganze Zeit da oder auch mit den nachmittags mit den Folgen von langzeitbetreuten Kindern irgendwie sich rumplagen müssen. Also da müssen wir auch auf jeden Fall an eine Lösung ran.
Es gibt noch so viel
zu tun. Es gibt viel zu tun, aber wir sind so viele, wir schaffen das. Und es ist ja auch so spannend, dass jeder sein Thema hat. Also das ist zum Beispiel, also diese Kita-Betreuung ist etwas, was mich jetzt, einfach weil meine Kinder da jetzt so lange auch selber, sie sind beide mit 11 Monaten in die Krippe gekommen und so ganz im Reinen bin ich da irgendwie, glaube ich, innerlich nicht damit, dass das irgendwie gut war oder ich weiß es einfach nicht. Also ich wollte wahnsinnig gern wieder arbeiten, habe aber auch so das Gefühl gehabt, ich muss wieder arbeiten, ich muss hier eine brave, gute Arbeitnehmerin sein.
Ja, der Druck, der dann kommt.
Genau, also das, und das habe ich ehrlich gesagt, ich habe das beiseite geschoben. Ich habe für mich nicht hingesetzt und gesagt, was sagt mein Herz, wie ist das Kind, ist das wirklich und bis wie viel Uhr und so weiter. Und weil ich damit selber sozusagen ein Thema habe und mir nicht so ganz hundertprozentig sicher bin, ob ich da nicht irgendwie was falsch gemacht habe mit den Kindern, also mit der Betreuung, habe ich jetzt persönlich so ein bisschen Angst, mich damit zu beschäftigen, bin aber super dankbar, bin absolut bereit, mich um andere Dinge bei der Evolution zu kümmern und da was zu machen und jeder kann so seins machen, wo er sein Steckenpferd hat. Und dann, wenn alle das im selben Sinne machen, dann wird das toll und groß.
Ja, davon gehe ich auch auf. Deswegen sage ich auch immer, in Anführungszeichen, ich bin konkurrenzlos, weil ich das nicht als Konkurrenz sehe. Mm. Jetzt auch andere Menschen was Ähnliches machen. Ja, wenn wir all das als Synergie zusammenfassen, dann haben wir die Chance, wirklich was zu bewegen, ganz gesellschaftlich gesehen.
Ja, unbedingt.
Naja, ist das ein guter Start.
Ja,
das stimmt. Jetzt kommen wir mal so langsam zum Ende. Wir könnten Stunden weiter.
Wir können das jeden Samstag machen.
Ich frage mal meine Hörer, ob die da Lust zu haben, uns so jeden Samstag zu hören. Genau, aber ich bin auch mal gewillt, meinen Podcast nicht so lange zu machen, weil ich nicht weiß, wenn irgendwo steht, es dauert schon über eine Stunde, dann
schon gar nicht anders. Wer hat die Zeit dazu? So lange putzen wir ja auch nicht. Das ist ja, immer Podcast ist ja, glaube ich, das, was manchmal am meisten, am öftesten gibt es so eine Untersuchung, die sagt, was machen Sie, während Sie Podcasts hören? Und die meisten putzen währenddessen.
Ja, bügeln. Am Bügeln kann es auch eine Stunde dauern. Ne?
Ja, wobei Bügel, ehrlich gesagt, da mache ich den Fernseher an. Oder sehr, weil da steht man ja rum. Da kann man auch was gucken.
Ja, ich bügel einfach nicht. Ich habe nur Sachen, die man nicht bügeln muss. Ich bügeln kommt nach Fensterputzen. Fensterputzen ist noch blöder.
Ja, das mache ich tatsächlich nicht. Ich putze keine Fenster. Nach der Regen. Nee, mache ich nicht.
Ja, ich mache das auch nicht, weil ich das so zum Kotzen finde.
Ja, ich auch. Ey, und es sterben Menschen. Das ist schon gefährlich.
Oh Mann.
Passiert beim Bügeln weniger. Also bügel ich lieber.
Okay, alles klar. Bevor es jetzt ausartet, fass doch nochmal zusammen, wenn du jetzt so vielleicht einen oder zwei Kerngedanken hast an Eltern, Lehrer, Erzieher, die jetzt diesen Podcast hören. Aus deiner Sicht, was würdest du dir wünschen oder was möchtest du ihnen mitgeben?
Ich möchte
wissen, all dieser Bücher, die du gelesen hast und all deinem unfassbaren Wissen mit deinem Studium, allem und Mutter und alles rein.
Ja, okay. Ich möchte zwei Sachen. Ja. Erstens, wir sind in einer Zeit des Wandels. Es ändert sich etwas, ob wir es wollen oder nicht. Es wird nicht wieder so werden wie früher. Es wird komplett anders werden. Und wir haben keine Ahnung, wie es sich ändern will. Wir haben keine Ahnung, wo wir hinsteuern. Aber der Wandel ist da und wir merken ihn so stark. Also gerade hier beim Kinderthema. Das ist so das eine. Und das bedeutet eben, können da einfach mitgehen, vertrauensvoll. Es wird sich was ändern. Und wenn wir auch nicht das Ziel sehen, es verändert sich. Und wenn wir aufhören, uns innerlich dagegen zu sperren und irgendwie es einfach zulassen, dann fällt uns das alles einfach. Dann kann sich die Schule wandeln, dann können sich die Kitas wandeln, dann können sich die Ausbildungen wandeln, dann können sich Familien wandeln, dann kann alles einfach geschehen, wenn wir den Wandel zulassen. Und das Zweite ist, irgendwo zieht's uns da alle hin. Jeder hat sein Steckenpferd, jeder hat sein Thema und wir müssen nicht in allem gut sein. Wir müssen nicht die perfekte Babymama sein, wir müssen nicht die perfekte Schulmama sein, wir haben alle unsere Stärken. Und wenn wir die ausleben und nicht so auf unseren Schwächen rumhauen und dasselbe natürlich mit unseren Kindern, auch unsere Kinder sind nicht die perfekten Schulkinder, sind nicht die perfekten was auch immer, aber alle haben ihre Stärken. Und wenn wir uns darauf konzentrieren und einfach uns gegenseitig sagen, hey, wir machen das so gut, wir haben Stärken und Schwächen, aber hey, wir haben Stärken, dann wird das alles gut. Da bin ich ganz fest davon überzeugt.
So nach dem Motto, alles ist schon da.
Wir müssen alles ist schon da.
Ja, großartiges Schlusswort. Liebe Sonja, ich danke dir für dieses großartige Interview. Es hat mir unfassbar viel Freude gemacht.
Mir auch. Danke für die Einladung.
Und wenn ihr diesen tollen Gedanken, die wir jetzt heute alle gesponnen haben, nachgehen wollt, es gibt noch Tickets. Ich sag's euch. Yeah. Am 13.10. in Mönchengladbach seht ihr die Sonja und mich. Und könnt diese Gedankenimpulse weiter aufnehmen von anderen Menschen, die das ähnlich sehen. Wir sind nicht alleine, das ist wieder das Thema. In diesem Sinne sage ich mal, liebe Zuhörer und Zuschauer, genau, ich denke immer nicht an die YouTuber, also auch Zuschauer, bis ganz bald. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ihr dürft gerne liken, kommentieren, Nachrichten schreiben, alles, was das Zeug hergibt. Seid aktiv, weil auch dadurch verbreitet sich der Gedanke, dass sich was ändert. Vielen Dank. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.